MDR Kultur. Glaubenssachen.
Teufelsgefühle. Der Neid als Sünde und Sozialverfehlung. Eine Sendung von Bruno Preisendörfer.
In der Farbenlehre der Gefühle ist der Neid gelb und die Eifersucht, die oft mit ihm verglichen und manchmal auch verwechselt wird, ist grün. In Shakespeares Othello, die Tragödie der Eifersucht schlechthin, ist sie ein Green-Eyed Monster. So nennt sie der Intrigante Iago. Zugleich mit Heimtücke den Verdacht schürend, der von ihm wegen seiner Erfolge beneidete Othello werde von seiner Desdemona betrogen.
Oh, gnädiger Herr, nehmt euch vor der Eifersucht in Acht. Sie ist ein grünäugiges Ungeheuer.
Der Neid indessen ist gelb. Auf einem Gemälde von Otto Dix beispielsweise reitet ein kleines Kerlchen auf dem Rücken einer Hexe. Er hat strohblondes Haar, trägt ein gelbes Hemdchen und hält sich eine Maske mit Hitlerbärtchen vors Gesicht. Das Gemälde entstand 1933, stellt die Hauptlaster dar und trägt entsprechend den Titel
»Die sieben Todsünden«.
Übrigens wurde im gleichen Jahr und unter dem gleichen Titel in Paris ein satirisches Ballett mit Musik von Kurt Weill und einem Text von Bert Brecht aufgeführt. Das Bühnengeschehen zeigt die Erlebnisse einer Anna in Amerika. In der letzten Szene beneidet sie all diejenigen, die sich fröhlich sämtlichen Hauptlastern hingeben, willigt aber dann doch in umfassenden Verzicht ein.
Wer über sich selber den Sieg erringt, der erringt auch den Lohn.
Von Brecht vorgebracht keine überzeugende Moral. Es handelte sich eben um ein satirisches Stück über die sieben Todsünden. Die Eifersucht gehört übrigens nicht zum Sündenkanon. Es sei denn, sie wird, psychologisch irreführend, mit Invidia, dem Neid, vermischt. Beispielsweise in dieser künstlich intelligenten Online-Auskunft.
In der katholischen Tradition gehört Neid zu den sieben Hauptsünden, da er zu Zwietracht, Zorn und Verletzungen führt. Die Bibel warnt davor, dass Eifersucht das Herz vergiften kann.
Als Beleg für diese ungenaue Auskunft wird eine Stelle im Jakobusbrief genannt. Sie lautet in Luthers Übersetzung:
Ein jeglicher wird versucht, wenn er von seiner eigenen Lust gereizet und gelocket wird. Danach, wenn die Lust empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Alle gute Gabe und alle vollkommene Gabe kommt von oben herab.
Genau genommen handelt es sich also nicht um die Eifersucht derjenigen, die sich zu kurz gekommen fühlen, sondern um deren Neid. Allerdings ist es tatsächlich nicht immer leicht, zwischen beidem zu unterscheiden. Im wirklichen Leben sind die Gefühlsrollen zwischen Neid und Eifersucht nicht so eindeutig verteilt wie beispielsweise auf der Shakespeare-Bühne zwischen Iago und Othello. In religiöser Hinsicht ließe sich immerhin sagen, dass diejenigen, die andere um von oben kommende Gaben beneiden, zugleich eifersüchtig auf Gott sind, weil sie andere von ihm bevorzugt finden. Der Benediktinerpater Anselm Grün macht diesen Unterscheidungsvorschlag.
Das Übel des Neids besteht im sich vergleichen und dabei finden, was ich nicht habe. Die Eifersucht hingegen zeigt, dass ich den anderen liebe, aber zugleich möchte ich den anderen für mich besitzen.
Man könnte auch so definieren: Neid bezieht sich auf Dinge oder Eigenschaften, während Eifersucht ein Beziehungsgefühl ist. Warum also, um ein biblisches Beispiel zu wählen, erschlug Kain den Abel? Weil Jahwe gnädig auf das Brandopfer des Schafzüchters Abel blickte, jedoch nicht auf die geopferten Früchte des Ackerbauers Kain. Der Mord geschah aus Eifersucht. Kain war nicht neidisch auf Abels Opfergaben, sondern eifersüchtig, weil Gott sie bevorzugte. Und wie ist es mit der Eifersucht Jahwes selbst? Die Frage ist keineswegs gotteslästerlich. Der Dekalog im Buch Exodus, dem zweiten Buch Mose, beginnt mit der Feststellung:
Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.
Und noch drastischer:
Du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt ein Eiferer, darum, dass er ein eifersüchtiger Gott ist.
Der israelische Historiker und Religionswissenschaftler Aviad Kleinberg weist in seinem Buch über die sieben Todsünden darauf hin:
Im Hebräischen gibt es keine Unterscheidung zwischen Neid und Eifersucht. Für beides wird nur ein Wort verwendet, Kina.
Also macht die Sprache der Bibel, anders als die grün-gelbe Farbenlehre oder der Differenzierungsvorschlag von Pater Anselm Grün, doch keinen Unterschied zwischen Neid und Eifersucht. Wie Jahwe kann auch Allah keine Nebengötter dulden. Aus der Sure 4 des Koran:
Siehe, Allah vergibt nicht, dass man ihm Götter beigesellt. Und wer Allah Götter beigesellt, der hat eine gewaltige Sünde ersonnen.
Sure 2 wiederum warnt vor einem Konkurrenzmonotheismus, wenn es einmal so despektierlich ausgedrückt werden darf.
Viele vom Volke der Schrift möchten euch, nachdem ihr gläubig geworden, wieder ungläubig machen, aus dem Neid ihrer Seelen, nachdem ihnen die Wahrheit deutlich kundgetan ward. Vergebt ihnen und meidet sie.
Auf ganz andere, gewissermaßen modern verzweifelte Weise kam der amerikanische Essayist Joseph Epstein in seinem Buch über die böseste Todsünde auf das zu sprechen, was er Glaubensneid nennt. Also
der Neid gegenüber jenen, die den wahren, tief empfundenen, intelligenten, religiösen Glauben haben, der sie in den dunkelsten Krisen, ja sogar im Tod begleitet.
Und tatsächlich hilft Glaube. Echter, inniger Glaube, mit Trost und Hoffnung durchs Leben bis über den Tod hinaus. Nur darf er nicht gestört oder gar zerstört werden durch Zweifel und Verzweiflung, denn dann bliebe das Bergende an Heimstellen seiner selbst an den einen gnädigen Gott unerreichbar. Der Monotheismus wäre keiner ohne das, was man Gottes Ausschließlichkeit nennen könnte. Wie sie gedeutet und gelebt wird, hängt davon ab, ob die monotheistische Alleinstellung religiös als gottgegeben geglaubt oder säkular als menschengemacht aufgefasst wird. Auf den Neid bezogen heißt das: Die Antwort auf die Frage, was Neid ist und was er mit den Menschen macht, hängt davon ab, ob die Frage theologisch oder soziologisch gestellt wird. Es gibt dabei Schnittmengen, aber auch Differenzen, die unüberbrückbar sind. Die Auffassung des Neids als Hauptlaster oder Todsünde kann sich nicht damit begnügen, das Gefühl als etwas zu bewerten, das die Menschen unter sich ausmachen. Die soziologische Bewertung wiederum interpretiert das Gefühl ohne Bezug auf höhere Instanzen, gewissermaßen aus der Mitte der Gesellschaft heraus. So rechnet etwa der deutsche Soziologe Wolfgang Sowski in seinem Buch Der Laster mit dem, wie er es nennt, völlig destruktiven Gefühl ab:
Neid will weniger den eigenen Gewinn als den fremden Verlust. Mehr noch, lieber würde der Neider selbst auf etwas verzichten, als dem anderen etwas zu gönnen. Sein Mutwillen ist völlig destruktiv. Er will der Schönheit das Gesicht zerkratzen, will zusehen, wie der Schatz seinen Wert verliert, wie die Villa in Flammen aufgeht. Seine letzte Befriedigung erreicht er, wenn es nichts mehr gibt, worum man einen anderen beneiden könnte.
Die rhetorische Inbrunst, mit der hier die nihilistische Dimension des Neids angeprangert wird, schießt über den soziologischen Befund hinaus. Sie spricht ihr Verdammungsurteil ohne Einbeziehung der leistungsantreibenden Funktion des Neids, vor allem des Statusneids in der modernen Konkurrenzgesellschaft. Epstein referiert, wie sich Neid aus marktradikaler Perspektive rechtfertigen ließe.
Er stachelt die Ambitionen der Menschen an und fördert ihr Konsumverhalten. Was tun wir denn schließlich, wenn wir mit den Müllers von nebenan mithalten wollen? Wir kaufen einfach mehr als sie.
Selbst wenn die sozialen Vorgänge nicht immer so reflexartig abschnurren, ist nicht zu leugnen, dass Menschen in Gesellschaft Vergleichswesen sind. Man blickt eben nicht wie ein entrückter Säulenheiliger in der Wüste interesselos auf das sogenannte Treiben der Welt herab, sondern hat Teil an diesem Treiben und an dieser Welt. Dass der Neid zu einer der Todsünden kanonisiert wurde, geht übrigens auf Papst Gregor im 6. Jahrhundert zurück, wie bei katholisch.de zu erfahren ist.
Die heute bekannte Siebener Zusammenstellung stammt von Papst Gregor dem Großen. Er passt das Lasterkompendium einer veränderten Zeit und einer anderen Zielgruppe an. Jetzt richtet es sich nicht mehr an Mönche in der Wüste, sondern an die Öffentlichkeit. So kommt die Kategorie des Neids prominent hinzu.
Das Neben und Miteinander bringt das Vergleichen mit sich. Und Vergleichen löst Gefühle aus. Aber weil wir Menschen keine Reflexmaschinen sind, können diese Gefühle sehr vielfältig sein und so vertrackt, dass ihnen mit linearer Logik nicht beizukommen ist. Neid wird von allen getadelt und doch von jedem empfunden. Und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen, bei verschiedensten Anlässen. Es kommt sogar vor, dass Leute neidisch darauf sind, dass andere Leute so sehr beneidet werden. Man muss deshalb ja nicht gleich zum Neidhammel vertieren oder zum Pferd wie im Buddhismus, der den Neid mit einem Pferd im Rennen vergleicht, oder zum Kamel wie im jüdischen Talmud.
Das Kamel wollte Hörner haben, da schnitt man ihm auch die Ohren ab.
Die Botschaft ist klar. Man soll nicht haben und sein wollen, was man eben nicht hat und ist. Sonst kann es einem passieren, dass man platzt vor Neid.
Auf einer Wiese erblickte einst ein Frosch einen Ochsen. Und berührt von Neid auf die so große Gestalt, blähte er seine runzlige Haut auf. Dann fragte er seine Söhne, ob er größer sei als der Ochse. Sie verneinten. Wieder spannte er seine Haut an, mit größerer Anstrengung, und fragte, wer größer sei. Sie sagten wieder, der Ochse. Als er sich beleidigt noch stärker aufblähen wollte, lag er plötzlich mit zerplatztem Leib da.
Die Fabel Rana Rupta et Bos, der zerplatzte Frosch und der Ochse, wird dem altrömischen Fabeldichter Phädrus zugeschrieben. Der war ein freigelassener Sklave und wird am eigenen Leib erfahren haben, wie es ist, freie Menschen erst zu beneiden und dann von versklavten Menschen beneidet zu werden. In modernen Konsumgesellschaften bläst man sich mit Dingen auf, die man kaufen und anderen vor Augen stellen kann, um Bewunderung und neidische Blicke nach oben hervorzurufen, die dann herablassend als Sozialneid von unten disqualifiziert werden können. Wie auch immer. Neid ist ein universelles Gefühl. Eine Gesellschaft ohne ihn ist unvorstellbar, weil sie eine Gesellschaft aus Engeln sein müsste. Und selbst dann. War nicht Luzifer vor seinem Sturz ein Engel, von Gottes Neid verzehrt?
Durch den Neid des Teufels ist der Tod in die Welt gekommen.
Durch den Neid auf Gott und auf die ursprüngliche Unsterblichkeit von Gottes Menschengeschöpf. So lehrt es das biblische Buch der Weisheit. Und in der Summa Theologiae des Kirchenvaters Thomas von Aquin, der den Neid zu den Sünden wider den Heiligen Geist zählt, heißt es:
Wenn der Teufel den Neid im Menschen hervorruft, verführt er ihn zu dem, was er vor allem im Sinne hat. Denn, wie bei Gregor weiter angeführt wird, es kam durch den Neid des Teufels der Tod in die Welt.
Ganz weltlich, ohne Rückbezug auf die Erbsünde, wird die soziale und existenzielle Unausweichlichkeit des Neids beschrieben in dem 1966 von Helmut Schöck publizierten und bis heute als Klassiker der Neidsoziologie etikettierten Buch »Der Neid – Eine Theorie der Gesellschaft«.
Dass der Mitmensch, je näher, umso intensiver und wahrscheinlicher, potenziell immer ein Neider ist, gehört zu den unheimlichsten, manchmal bestverborgenen, aber entscheidenden Grundgegebenheiten der menschlichen Existenz auf allen kulturellen Entwicklungsstufen.
Zugleich wird der Neid ebenso universell getadelt und seine unverhüllte Äußerung tabuisiert.
Das Gefühl des Neides wird in allen Kulturen und allen Sprachen, in allen Sprichwörtern und Märchen der Menschheit verurteilt. Der neidvolle Mensch wird überall aufgefordert, sich zu schämen.
Der Soziologe Rainer Paris bekräftigt:
Es gibt keine Gesellschaft, keine Kultur oder Religion, in der der Neid nicht verdammt und verachtet wird. Er gilt überall als ein niederträchtiges, hässliches Gefühl. Und er macht den, der von ihm ergriffen wird, selber hässlich.
Aber gibt es nicht doch gesellschaftliche Zustände und persönliche Erlebnisse, die Neidgefühle nicht nur menschlich verständlich und psychologisch nachvollziehbar machen, sondern geradezu moralisch rechtfertigen? Schnuppern wir ein wenig an Gucci Envy, dem legendären Neidparfum.
Das Gucci Envy Parfum ist ein ikonischer, intensiver Damenduft voller sinnlicher Eleganz und markanter Charaktertiefe.
Das Parfum wurde von 1997 bis 2007 vertrieben und ist heute nur noch als Vintage-Produkt zu haben. Der zitierte Online-Shop bietet den 15-Milliliter-Flakon für 299 Euro an, macht bei 100 Millilitern knapp 2.000 Euro.
Demnach würde ein Liter Neid-Parfum 20.000 Euro kosten.
Ja, aber wer würde schon einen Liter Parfum kaufen? Gleichwohl, Die Kritik an derart auftrumpfend verschwenderischem Luxuskonsum kann nicht einfach als Sozialneid abgefertigt werden. Es gibt Grenzen, deren Überschreitung nicht mehr Neid, sondern Zorn hervorruft. Aber das ist eine andere Todsünde und eine andere Geschichte. Beim Neid jedenfalls fällt es manchmal schwer, die Grenze zwischen Missgunst und Ressentiment auf der einen und berechtigter Kritik auf der anderen Seite zu ziehen. So macht es sich etwa Kardinal Ravasi mit der Ermahnung in seinem Buch Sünde in umfassender Allgemeinheit wohl doch zu einfach.
Die Grenze zwischen Tugend und Laster darf auch beim Neid nicht niedergerissen werden, selbst wenn es bei ihm einige positive Nebeneffekte gibt. In Wirklichkeit handelt es sich um eine scheinbare Tugend, die sich letztlich als das enthüllt, was sie wirklich ist, nämlich als Laster. Die kommunistischen Gesellschaften einerseits,
sich ideologisch auf Gleichheit und Gerechtigkeit berufend,
und die kapitalistischen andererseits,
mit dem Neid als Konkurrenz- und Leistungsenergie,
belegen dies deutlich.
Könnte darauf mit einem Scherbengericht reagiert werden, wie im antiken Athen? Das um 488 vor Christus eingeführte Scherbengericht, der Ostrakismos, nach dem griechischen Wort für Tonscherbe, half zu verhindern, dass sich Macht zur Tyrannei auswuchs. Jeder stimmberechtigte Bürger konnte einen Namen in ein Tonstück ritzen. Und nachdem mindestens 6000 Scherben zusammengekommen waren, musste der meistgenannte und wohl auch meistbeneidete für 10 Jahre die Stadt verlassen. Er verlor jedoch weder Eigentum noch Ehrentitel und durfte unbehelligt zurückkehren. Auf diese Weise wollten die Bürger verhindern, dass die Macht Einzelner und ihrer Klientel sich verfestigte. Aber zugleich war das Verfahren anfällig für Missbrauch und bot einflussreichen Neidern Gelegenheit, Rivalen kaltzustellen. Nach rund 70 Jahren wurde diese immer zweifelhafter werdende Methode der Machtkontrolle wieder abgeschafft. Die altgriechische Erfahrung lässt davon abraten, es mit einer Digitalversion des Scherbengerichts zu versuchen, zumal es in den sozialen Medien ohnehin genug Neidgerede und Hate Speech gibt. Dem giftigen und vergiftenden Gefühl ist eben nicht zu entrinnen. Das scheint für die Menschheit insgesamt zu gelten und für jeden einzelnen Menschen. Der Genesis zufolge geschah der menschheitsgeschichtliche Erbsündenfall des Geschöpfs, vom Teufel verführt, so sein zu wollen wie der beneidete Schöpfer bereits im Paradies. Und im Leben des Einzelnen beginnt der Neid schon an der Mutterbrust. So jedenfalls erzählt es der heilige Augustinus in seinen Bekenntnissen unter der Kapitelüberschrift »Das kleinste Kind ist sündig«.
Mit eigenen Augen sah und beobachtete ich einmal eines Knäbleins Eifersucht. Es konnte noch nicht sprechen und schaute doch blass mit bitterbösem Ausdruck auf seinen Milchbruder. Ist das noch Unschuld, vom überreichlich fließenden Milchquell den Hungernden, ganz und gar auf diese Nahrung für sein Leben angewiesenen Gefährten verdrängen zu wollen?
Augustinus äußert sich zu streng über den kreatürlichen Futterneid. Wer wollte ein Knäblein oder Mägdelein dafür wirklich zur Verantwortung ziehen, ihnen zur Strafe gar den neidischen Blick mit Draht verschließen? So beschreibt Dante in der göttlichen Komödie die Fegefeuerbuße der Neidischen.
Wie zum Blinden keine Sonne dringt, so bleibt den Schatten dieser Büßenden das himmlische Geschenk des Lichts versagt. Denn ihrer aller Augenlider sind vernäht mit Draht.
Wie viel Fantasie überall aufgewandt wird, um Menschen den Neid auszutreiben. Aber da der Neid und seine Begleitgefühle mit unserem sozialen Dasein verbunden sind und sich zwar verleugnen, aber nicht beseitigen lassen, abschließend ein Vorschlag zur Güte. Mit Güte. Wohlwollen und Anteilnahme können den Neid sozial einhegen und emotional besänftigen. Und wo der Neid von Verhältnissen ausgelöst wird, die Wohlwollen nicht verdienen, muss er als Stachel der Kritik nicht gleich verteufelt werden.
Teufelsgefühle. Der Neid als Sünde und Sozialverfehlung. Sie hörten eine Sendung von Bruno Preisendörfer. Es sprachen Sonja Beiswenger und Henning Hartmann. Zu hören und nachzulesen im Internet unter ndr.de/kultur und auch in ARD Sounds. Am kommenden Sonntag in den Glaubenssachen zwischen Emoji und Ekstase. Das Herz als menschliches und religiöses Ursymbol.
NDR Kultur.